like you used to.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und Sie hören uns jetzt legal. Sie hören uns zwar ab, aber dann doch gewollt. Diese Problematik, die ist zwar vielleicht jetzt inzwischen zum Galgenhumor freigegeben, aber sie ist dann doch wieder so ernst, dass wir uns im Medienmagazin beschäftigen müssen. Edward Snowden, der sitzt ja noch immer in Moskau und weiß nicht so recht, wie es für ihn weitergeht, außer dass er jetzt für irgendeine russische IT-Firma arbeitet. Gerade mal 5 Monate ist es ja her, dass Snowden damit begonnen hat, uns mit seinen Enthüllungen das Innerste des US-Geheimdienstes NSA zu präsentieren. Spätestens seitdem ist klar, und wir wissen auch im Medienmagazin 1998 haben wir ja schon darüber berichtet, aber jetzt natürlich in dieser Ballung und in dieser Qualität nochmal wirklich alarmierend. Da versucht jemand, unsere Kommunikation möglichst vollumfänglich zu speichern. Aber was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie gehen wir damit um? Dieser Tage sind zur Hilfestellung sozusagen fast gleich mehrere Bücher erschienen, zur Theorie, aber auch zu ganz praktischen Vorschlägen für unseren digitalen Alltag. Mein Kollege Daniel Buß hat sie gelesen und sich mit den Autoren unterhalten. Nochmal herzlich willkommen im Medienmagazin-Studio. Wir beide verschlüsseln doch eigentlich nicht, also ich nicht, du auch nicht?
Nee, also zumindest verschlüsseln wir beide nicht, wenn wir miteinander uns auf die Sendung vorbereiten.
Ist auch nicht so geheim.
Ja, wir tauschen, glaube ich, keine großen Geheimnisse aus, außer vielleicht abends beim Franzosen.
Ja, aber ich meine, das ist doch eine Praxis, die ist doch jedem jetzt dringend angeraten. Was sagen denn da deine Printprodukte oder E-Produkte?
Ja, also es gibt vor allen Dingen ja da draußen tatsächlich Menschen, die verschlüsseln, unter anderem Netzaktivisten wie Markus Beckedahl, und der hat jetzt ein Buch rausgebracht mit dem plakativen Titel Überwachtes Netz. Und als wir beide, Markus und ich, uns im Vorfeld ausgetauscht haben vor Veröffentlichung des Buches, da haben wir die ein oder andere Mail verschlüsselt, war ein bisschen ungewohnt, hat aber doch funktioniert.
Jetzt ist das Buch zu haben. In der Ankündigung hieß es, Überwachtes Netz, reflektiere den Überwachungsskandal und schaue vor allem auch nach vorne. Hat denn das geklappt?
Naja, also erstmal, das Buch ist ein Sammelband, kein durchgeschriebenes Buch, also ist eine Zusammenstellung, teils auch von Texten, die schon vor einigen Wochen und Monaten in Zeitungen oder auch in Online-Portalen erschienen sind, aber auch frisches Material schreiben Netzaktivisten, Datenschützer, aber auch IT-Profis.
Klingt ein bisschen kompliziert, also so, dass man vielleicht nicht wirklich die Orientierung findet.
Ja, das ist manchmal auch kompliziert und vor allen Dingen eben manchmal auch technisch. Also sagen wir mal, wer sich ohnehin für Digitales interessiert, eine gewisse Netzaffinität hat, der findet da durchaus ganz spannende Aufsätze drin. Am Ende ist das Buch aber vor allen Dingen, der Techniker würde sagen, redundant. Das heißt, die Kernforderungen und Thesen, die wiederholen sich eigentlich in fast jedem Stück. Das sind im Prinzip 3. Ne? Geheimdienste zurückbauen, was wirklich nötig ist an Geheimdienstarbeit, stärker kontrollieren und auch transparenter machen. Und wer kommuniziert, also wir Nutzer, sollten verschlüsseln. Das wiederholt sich in verschiedenen Verifikationen.
Nun kenne ich Markus Beckedahl als jemand, der gerade dazu angetreten ist, dass die Leute, die, sagen wir mal, die ganze Materie nicht verstehen lernen. Er gibt ja sogar Papierbücher raus und verschenkt die an Abgeordnete im Bundestag. Warum hat er nicht einfach das so ein bisschen im Autorenstil zusammengefügt und verständlicher gemacht?
Das wäre sicher spannender gewesen und auch hätte die breitere Leserschaft letztlich erreicht. Aber ich habe ihn selbst gefragt und hören wir ihn nochmal.
Uns war es wichtig, möglichst viele verschiedene Stimmen und Perspektiven nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Wir haben Wissenschaftler, wir haben Aktivisten, wir haben Techniker, die gemeinsam reflektieren aus dem jeweiligen Blickwinkeln. Natürlich haben da die Menschen mit einer technischen Brille einen anderen Blick drauf als diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Geheimdiensten beschäftigen oder als Aktivisten sich eh schon seit Jahren gegen Überwachung engagieren.
Ja, das mit den Blickwinkeln, mit den verschiedenen, finde ich erstmal einen tatsächlich ziemlich guten Ansatz. Das Problem ist, das Ganze verschwimmt natürlich, wenn am Ende doch alle Autoren aus derselben Ecke kommen. Also echte Kontroversen bietet das Buch, gut 300 Seiten immerhin, irgendwie nicht. Dafür aber zumindest ein paar Perlen, da lohnt sich dann der Blick. Etwa ein persönliches Stück eines Kollegen von Zeit Online, Kai Biermann, der die modernen Abhörprogramme mit den Aktivitäten der Stasi vergleicht.
Kann man, glaube ich, auch, denn wenn es die noch geben würde, wäre die sicherlich nicht zimperlich. Ich habe so mal den Eindruck, die arbeiten sogar in den USA irgendwie in den Hinterzimmern heimlich mit.
Ja, also Kai Biermann macht vor allen Dingen einen Unterschied zu der Überwachungswelt, zum Überwachungsstaat damals und der Szene heute aus. Vor allen Dingen, dass da jetzt draußen keine Agenten mehr rumlaufen, gespitzelt wird eben im Digitalen.
Es war in der DDR so, wenn sich irgendwo Menschen sammelten, zum Beispiel bei einem Konzert, da waren die, die da zur Überwachung abgestellt waren, erkennbar an ihren Windjacken und an ihren kurzen Regenschirmen und ausgebeulten Beulen unterm Arm und an ihrem komischen Verhalten. Man ahnte oder wusste, okay, die gehören zum Innenministerium, zum MFS, zur Stasi, man sollte ihnen aus dem Weg gehen. Die Überwacher jetzt, niemand hat sie je gesehen. Es gibt kein Auto, das dir folgt. Es gibt keinen, der in deine Wohnung geht und die Möbel umstellt oder deine Briefe öffnet. Einen aufgemachten Brief konnte man, wenn man Glück hatte, noch irgendwie erkennen. Eine aufgemachte E-Mail, keine Chance.
Und da sind wir schon beim zweiten Buch, das heißt nämlich schlicht verschlüsselt mit Ausrufezeichen. Anders als beim Sammelband der Netzaktivisten gibt es das nur als E-Book, oder?
Ja, ziemlich verrückte Welt heute, ne?
Okay, ja, ist doch in Ordnung. Kann man sich ja dann ausdrucken.
Ja, das geht, habe ich ausprobiert, geht leider nicht, zumindest auf meiner Apple-Plattform nicht. Fand ich tatsächlich schade. Aber also mit E-Books habe ich mich tatsächlich persönlich irgendwie noch nicht wirklich angefreundet. Aber der Vorteil hier liegt natürlich auf der Hand, man hat es sofort. Also sobald man sich den Ruck gibt innerlich, okay, ich versuche jetzt mal zu verschlüsseln, dann kann schon losgehen.
Für knapp 3 Euro habe ich gelesen und es verspricht Schritt für Schritt Anleitung, mein Gott. Und alles zum Selbermachen, klappt das?
Ja, also das Buch zunächst, das hat ein junger Kollege geschrieben, Tobias Gillen, der im Sommer in der Medienredaktion des Spiegel hospitiert hat, jetzt am Anfang steht, aber doch im Netz schon ziemlich präsent ist. Und Tobias hat, wie ich finde, einen ziemlich pfiffigen Weg gewählt, um die Sache zugänglich zu machen. Er hat einfach ein Tagebuch geschrieben und so in ziemlich handlichen Etappen dokumentiert, wie er sich als blutiger Anfänger Begriffen wie PGP oder Passphrase nähert. Und diese Arbeit, das Suchen der Lösung, nimmt er seinen Lesern ab und erklärt ihnen, wie wir alle unsere persönlichen digitalen Schlüssel anlegen können, wie wir E-Mails vom Versand abschließen können und sie am Ende auch wieder öffnen können.
Aber Tagebücher können auch ziemlich anstrengend sein, denn dann, wenn man versucht, so Befindlichkeit reinzumachen und man will eigentlich als Nutzer wissen, wie geht's denn nun?
Ja, das ist streckenweise auch so. Aber wie gesagt, ich finde diese Tagebuchmasche, sie nervt mich ganz oft, aber hier funktioniert sie dann doch. Einfach um an die Sache relativ naiv ranzugehen. Das hilft bei dem Thema, glaube ich, ziemlich, eben weil es so technisch und doch eben, kryptisch ist. Und die eigentlich technische Sache, in der es ja auch um Surfen im Internet geht oder gute Passwörter, die wird am Ende damit dann doch irgendwie verständlich. Was ich irgendwie vermisst habe, das sind ein paar Grafiken und Screenshots. Das bietet sich ja irgendwie doch an, wenn man sich mit Netzgeschichten letztlich befasst. Aber ich weiß nicht, für 3 Euro kann man ja vielleicht auch nicht alles erwarten. Und bei Tobias selbst habe ich mich vorhin erkundigt, welche Folgen die Apple-Affäre für ihn persönlich hat. Also jetzt, wo er das irgendwie gelernt hat, ob er das durchzieht mit dieser, sagen wir mal, digitalen Selbstverteidigung. Und das scheint ein bisschen schwierig zu sein.
Ich hoffe, es haben jetzt alle soweit mein Buch gelesen oder zumindest heruntergeladen. Und ich kann da ein bisschen was bewirken. Aber ich merke halt doch, dass der Großteil meines Adressbuchs, ob das Freunde, Verwandte oder Kollegen sind, immer noch nicht auf E-Mail-Verschlüsselung umgestiegen sind.
Also ich habe beim WhatsApp-Pendant Threema 2 Leute. Ja. Das, ich meine, stell dir vor, es gibt Verschlüsselung, aber keiner verschlüsselt. Was dann?
Ja, das ist momentan offensichtlich, abgesehen von so ein paar wirklich brisanten Szenen, tatsächlich so. Aber es geht vielleicht auch einfach darum, sich für den Fall der Fälle zu rüsten, wenn man doch mal etwas wirklich vertraulich über längere Distanzen austauschen möchte. Ein Verschlüsselungsprofi, sagt Tobias übrigens ganz offen, ist er damit noch lange nicht geworden.
Ich glaube, dass da immer noch eine ganze Menge ist, was es zu verstehen gilt und was es zu verändern gilt, um dann auch wirklich 100% sicher zu sein. Und ich glaube, wenn die NSA oder Bundesnachrichtendienst oder irgendein ausgetüftelter Hacker wirklich versuchen sollte, an meine Daten zu kommen, dann würde ihn das wahrscheinlich nicht aufhalten. Aber vielleicht kann ich es dem einen oder anderen jetzt schon mal ein bisschen schwieriger machen.
Also das klingt nicht nach einer wirklichen Lösung, zumal man auch weiß, ich war mal bei so einer Sicherheitskonferenz, dass Geheimdienste auch an den Brillengläsern erkennen können, vor welchem Screen man gerade sitzt und was weiß ich, mit elektromagnetischen Ausdünstungen hineinschlüpfen kann in alles, was wir machen. Also muss uns jetzt diffuse Angst immer begleiten oder müssen wir wieder zurück zum Füllfederhalter greifen mit Zitronentinte und dann dann über einer Kerzenflamme unsere eigenen aufgeschriebenen Sachen wieder sichtbar machen?
Naja, also die Netzaktivisten oder sagen wir auch mal Netzliebhaber, das sind das ja letztlich, die haben sich da natürlich ihre Gedanken gemacht, wie man wieder Vertrauen schaffen kann und trotzdem auf Digitales und digitale Kommunikation nicht verzichten muss. Neulich wurde hier in Berlin vor ein paar Tagen jetzt auch das Buch vorgestellt von Markus Beckedahl mit einer kleinen Diskussionsrunde. Und dort fand ich einen Ansatz ganz interessant, der radikale Transparenz immer dann fordert, wenn mit Daten letztlich ein Geschäftsmodell basiert wird. Das sind ja letztlich auch Softwarefirmen, die dann freie Software entwickeln und dann irgendwann den Geheimdiensten verkaufen. Und hier der Ansatz von Jan Schollerböck, einem Datenschützer aus Kiel.
Also wer auf den Markt geht, irgendwo auf den Markt geht und damit personenbezogene Daten verarbeiten will, wer mit seinen Algorithmen Menschen beobachten will, der muss die Software offenlegen. Das ist nicht mehr schützenswert als Geschäftsgeheimnis. Das passt einfach nicht in unsere Demokratie.
Ja, das passt nicht in unsere Demokratie. Vielleicht nochmal die zwei Buchtitel.
Überwachtes Netz von Markus Beckedahl herausgegeben, E-Book und gedruckt. Netzpolitik.org ist da die Adresse für weitere Informationen. Und verschlüsselt mit Ausrufezeichen als E-Book in den gängigen Plattformen von Tobias Gillen.
Und wer über das Internet verfügt, verschlüsselt oder eben nicht verschlüsselt, wie auch immer, der kann jetzt über Twitter.com Medienmagazin oder Facebook Medienmagazin die Details nochmal per Link erforschen. Dankeschön, Daniel.
I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6'4" and 4.